Es blieb weitestgehend friedlich auf den Rängen. Schmähplakate gegen Dietmar Hopp gab es nicht. Der DFB wurde zwar stark kritisiert, aber alles blieb im akzeptablen Rahmen. Deshalb stand das Geschehen auf dem Platz im Vordergrund und dort entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe mit besserem Ausgang für den Rekordmeister aus München. Burkhard Hupe.
Am Ende drehte sich alles nur um Fußball in der Arena auf Schalke und vielleicht ist das die schönste und beste Nachricht des Abends nach all den Geschehnissen vom Wochenende und natürlich die Tatsache, zumindest für die Bayern-Fans, dass der FCB das DFB-Pokal-Halbfinale erreicht hat durch diesen verdienten 1:0-Erfolg in der Arena auf Schalke, sichergestellt durch einen Direktschuss von Joshua Kimmich kurz vor der Pause, hart erkämpft und nicht glänzend herausgespielt, muss man auch sagen. Die stark ersatzgeschwächte Schalker Mannschaft forderte den Bayern wirklich alles ab in den ersten 20 Minuten. Die Schalker sogar mit den besseren Möglichkeiten und mit Pech, als Burgstaller nur die Latte traf. Danach übernahmen die Bayern das Kommando, trafen durch Kimmich, hätten danach noch 1-2 Tore mehr erzielen können und gewinnen unter dem Strich in der Arena auf Schalke verdient mit 1:0.
Das erste Viertelfinale des Abends schien auf dem Papier schon entschieden. Bundesligist Fortuna Düsseldorf musste zum Viertligisten Saarbrücken. Aber schon Otto Rehhagel wusste, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Auch an diesem Dienstagabend, berichtet Thomas Wollscheid.
Der erste FC Saarbrücken steht als erster Viertligist in der Geschichte des DFB-Pokals im Halbfinale. Sie besiegten den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf mit 8:7 nach Elfmeterschießen. Tobias Jennecke hatte den FCS nach 32 Minuten in Führung geschossen. Düsseldorf warf zwar alles nach vorne, aber Torwart Daniel Batz war nicht zu bezwingen. Er hielt sogar einen Foulelfmeter von Ruven Hennings. Wenige Sekunden vor dem Ende fiel dann doch noch der Ausgleich. Fortuna-Torwart Florian Kastenmeier war mit aufgerückt, verlängerte einen Eckball zu Matthias Jorgensen und der köpfte ein. In der Verlängerung war der FCS das bessere Team mit den besseren Chancen. Aber es ging ins Elfmeterschießen. Insgesamt 10 Schützen pro Mannschaft mussten antreten. Daniel Batz hielt unglaubliche 4 Elfmeter und sorgte dafür, dass der FCS im DFB-Pokal-Halbfinale steht.
Mir fehlen einfach die Worte. Wir haben als Mannschaft alles rausgehauen, haben 1:0 geführt und kriegen dann in der 90. so einen Nackenschlag mit dem 1:1. Und dann war es einfach unfassbar. Ein Elfmeterschießen ist dann einfach. Ja, dann habe ich auch einmal am Paar gehalten.
In gut 4 Monaten beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Erstmals wird das Turnier in 12 europäischen Städten auf dem ganzen Kontinent verteilt stattfinden. Das Coronavirus könnte dem Ganzen aber noch einen Strich durch die Rechnung machen. Auf dem Kongress des Europäischen Fußballverbandes UEFA wurde unter anderem darüber diskutiert. Im Fokus stand aber die Auslosung der Nations League-Gruppen. Ein Wettbewerb, der im Herbst in die zweite Runde geht, nach der Europameisterschaft. Tim Brockmeier fasst die wichtigsten Erkenntnisse des Kongresses zusammen.
Joachim Löw bemühte sich wirklich, eine gewisse Euphorie auszustrahlen.
Gute Gruppe, freut mich.
Freude und Euphorie angesichts der Nations League-Auslosung.
Spanien natürlich nach wie vor eine Top-Nation. Ukraine hat sich sehr gut entwickelt. Und die Schweiz, so ein Nachbarschaftsduell, ist auch immer interessant. Ja?
Spanien, Ukraine, die Schweiz. Gnädige Lose für das DFB-Team angesichts dessen, was da sonst noch im Lostopf lauerte. Viel mehr Euphorie war dann aber auch nicht bei Löw. Zu weit weg diese erst im September startende Nations League. Zu nah und zu präsent dagegen, die bereits in 100 Tagen beginnende EM.
Die Nations League soll man jetzt auch nicht so völlig überbewerten. Also natürlich, die Turniere sind das ein und alles, das Salz in der Suppe.
Salz, über das am Rande dieser Nations League-Auslosung wild diskutiert wurde. Vor allem eines, eine paneuropäische EM ausgetragen in 12 Ländern, das in Zeiten von Corona. Was droht da?
Natürlich hat man das auf dem Schirm, beobachtet es, aber eine Prognose für morgen oder in 3 Wochen kann ich eigentlich noch gar nicht geben.
Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff in seinem Ausblick darauf, was das Coronavirus mit der EM machen könnte, genauso unsicher wie der Ausrichter, die UEFA, in Person von Generalsekretär Theo Theodoridis. Die EM startet doch erst im Juni, wir haben noch jede Menge Zeit bis dahin, zeigte sich Theodoridis recht schmallippig auf die bohrenden Fragen, welche Notfallpläne denn nun in der Schublade stecken würden. Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Deutlich weniger als die geplanten Spielorte, vielleicht gar eine Verschiebung der EM. Es gibt verschiedene Szenarios, die wir nicht öffentlich diskutieren werden, aber Sie können sicher sein, wir haben Pläne für alles, musste Theodoridis dann doch zugeben. Und sein Chef, UEFA-Präsident Alexander Čeferin, ergänzte:
Let's try to be optimistic.
Lassen Sie uns optimistisch sein und die Weltuntergangsszenarios für später aufheben. Eine gewisse Unsicherheit bei den Offiziellen aber unübersehbar in Sachen Corona und dessen Auswirkungen auf die EM. Auf die Frage nach einer existierenden Deadline für die Euro antwortete Čeferin kurz und knapp:
No.
Eine insgesamt recht optimistische Herangehensweise, die nicht nur Oliver Bierhoff in Amsterdam,
es wird schwer sein, das alles so aufzuhalten, wie sich das vielleicht einige wünschen,
nicht ganz teilen wollte.
Die Fußball-Europameisterschaft ist in diesem Jahr aber nicht das einzige sportliche Großereignis im Sommer. Auch die Olympischen Spiele in Tokio sind derzeit von der rapiden Ausbreitung des Virus gefährdet. Das Internationale Olympische Komitee hält aber weiterhin an Tokio als Gastgeber fest, berichtet Dietrich Karl Meurer.
Manch einer hat große Befürchtungen, dass im Umfeld einer Massensportveranstaltung wie Olympischen Spielen Athletinnen und Athleten sowie Gäste das neuartige Coronavirus in aller Welt verbreiten könnten. Der Exekutivrat des Internationalen Olympischen Komitees hat sich nun darüber informieren lassen, welche Maßnahmen in Japan bisher ergriffen wurden, um das Virus zu bekämpfen. Nach einer umfassenden Diskussion sagte IOC-Präsident Thomas Bach in Lausanne, das IOC setzt sich weiterhin uneingeschränkt ein für den Erfolg der Olympischen Spiele Tokio 2020. Seit Mitte Februar gäbe es eine spezielle Arbeitsgruppe, um Fragen im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Krankheit zu erörtern. Zu dieser Taskforce gehörten Vertreter des IOC, des Japanischen Olympischen Komitees, der japanischen Regierung, der Gastgeberstadt Tokio und Vertreter der Weltgesundheitsorganisation. Auch weiterhin werde diese Arbeitsgruppe zusammenkommen. An die Sportlerinnen und Sportler gewandt, sagte der IOC-Präsident, ich möchte alle Athleten ermutigen, ihre Vorbereitungen für die Olympischen Spiele in Tokio mit großer Zuversicht und mit vollem Einsatz fortzusetzen. Japans Olympiaministerin hatte zuvor erklärt, sie halte eine Verschiebung der Wettkämpfe innerhalb dieses Jahres theoretisch für möglich. Im Vertrag stehe geschrieben, dass das IOC die Spiele nur absagen kann, wenn sie nicht innerhalb des Jahres 2020 abgehalten werden könnten.
Und dann schauen wir noch in die deutsche Eishockeyliga. Dort haben die Eisbären Berlin mit 5:1 gegen die Schwenninger Wild Wings gewonnen.